Günstig ohne App. Bei Aldi gibt es einen Preis für alle. Diese Woche Bio-Joghurt mit Crispy Müsli, 150 Gramm für nur 89 Cent. Oder Iglo-Rahmspinat, 750 Gramm für nur 1,69 Euro. Entdecke weitere Angebote in deinem Aldi Nord. Aldi. Gutes für alle.
Eine Zeit seiner Jugend verbrachte der schwedische Nationalspieler John Guidetti in Kenia, wo sein Vater an einem Schulprojekt in Nairobi arbeitete. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unterklassig. Ich bin Darren Schmidt und sich irgendwo auf das Titelbild der Spanier schleichen, Mike fucking Werner.
Hola amigos, mir geht's gut, wie geht's dir?
Auch soweit, soweit.
Ich freue mich irgendwie auf die Folge, wir haben viel Programm heute.
Ja, das stimmt, wir haben mal durchgerechnet, auch heute soll es natürlich erstmal wieder großteilig um die zweite Liga gehen. Folgende Vereine stehen dabei zur Auswahl: Hannover, Heidenheim, Darmstadt, Dresden, wenn ich mich nicht verrechnet habe.
Nee, sind vier Stück, ist richtig.
Der Ablauf, und dann muss man auch einfach sagen, haben wir ein bisschen was zum Reden vorab mitgebracht, weil es hat sich in der Woche viel getan, es ist viel passiert. Nicht nur, dass die World Cup Finals jetzt zu Ende sind, wie das
die Staatschef sagen würde. Die größte FIFA der Zeiten ist vorbei, Spanien hat gewonnen.
Spanien hat gewonnen. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also, es war eine Shitshow sondergleichen. Wir haben uns das beide angeguckt. Fangen wir mal ganz vorne oder ganz unten an, der Rasen. Katastrophaler Zustand.
Ja, das wäre mein erster Punkt. Ich habe mir nämlich aufgeschrieben, große Rubrik für den Talk heute. Dinge, die mir am WM-Finale abgefuckt haben. Rasen und Finalstadion ganz weit oben. Also das, ja. Die Show und die Kommerzialisierung, also da kann man auch die 27 Minuten Halbzeit mit reinnehmen, auf Kosten des Spiels mittlerweile geht. Nicht nur auf Kosten der Fans oder auf Kosten des Drumherums, nein, sogar auf Kosten des eigentlichen Spiels. Das ist wirklich eine neue Dimension, die ich dachte, dass wir die nicht erreichen werden, aber haben sie geschafft.
Ja, gehe ich absolut mit. Dann Boomer-Take, aber du hast mich gestern da drin auch bestärkt, deswegen sage ich in diesem Podcast jetzt auch nochmal, ein Finale, was nicht im Flutlicht stattfindet, sondern die haben 120 Minuten gespielt und es war immer noch Sonnenschein. Also ich weiß gar nicht, wann sie Ortszeit angefangen haben, 14 Uhr, 15 Uhr. Da kann auch gar nicht diese Aufregung zum Abend hin entstehen. Also da auch schlecht gewählte Uhrzeit. Ja, dann.
Weißt du, ich habe noch ein paar. Also alles. Das Stadion, auch wie die da einlaufen, hinterm Tor, da müssen die noch um die Eckfahne rum. Also laufen die in zwei Wochen in Cottbus oder auf Pauli auch ein. Das hat doch mit dem M-Finale nichts zu tun. Du musst doch episch aus der Mitte rauslaufen. Nein, aber geht natürlich nicht, weil das Stadion
das hat
so gebaut ist.
Das hat ja auch nicht.
Ja gut, aber ich finde es da auch da nicht gut. Zumindest der Ort, wo sie einlaufen. Dann hast du den Pokal da, wie die diesen. Ey, das ist ja auch so mit der epischste Moment. Das ist so dieser epischste Moment, wo die dieses Ding auspacken. Ich finde, den WM-Pokal, den siehst du ja nicht oft. Den siehst du ja nur alle vier Jahre zu dem Spiel halt. Und dass sie wirklich das Allerheiligste, was der Fußball so hat, jetzt auch noch verscherbelt haben. Und Louis Vuitton, ne, ich bin nicht die Zielgruppe, aber ich kenne keine Brand, die hässlichere Sachen hat als die, glaube ich. Ja. Es ist ja Katastrophe. Dann diese Pre-Show vor dem Warmmachen schon. Da habe ich gar nicht verstanden, habe ich auch nicht zugehört. Dann diese Motivationsrede vorher.
Von Tom Cruise, ne?
Was war das? Und dann wirklich die Amis, das ist der ekligste Gastgeber, den ich je gesehen habe, wie man sich so in den Vordergrund drängen kann. Noch nie habe ich es mitbekommen, dass bei einem WM-Finale, wo der Gastgeber nicht selber teilgenommen hat, dass da die Hymne gesungen wurde, warum auch immer. Und anstatt dann konsequent nochmal die mexikanische und kanadische noch zu machen, dann wäre es ja irgendwie nachvollziehbar, weil das waren ja alles Gastgeber. Nein, wir spielen nur hier die Ami-Hymne. Und auch bei der Siegerehrung, Donald Trump steht da neben Johnny, neben seinem guten Kumpel und daneben die Scheinbaum und die Kanadier, ich weiß nicht, wie er heißt, die stehen da einfach daneben, die haben nicht eine Medaille umgehangen, die haben da...
Nein, natürlich nicht.
Nichts gemacht.
Nichts gemacht. Es war auch höchst peinlich, wenn man dann später Donald Trump hinter der schusssicheren Glasscheibe gesehen hat, wie er da von Ronaldo den WM-Pokal auf den Schoß gesetzt bekommen hat, wie so ein dreijähriges Kind. Oh, es war abgrundtief peinlich. Dann ging es ja in
die
Halftime-Show, wo Ronaldo und Ronaldinho im Wilde Kerle-Flitzer reinkamen, wie du mir geschrieben hast.
Der ist doch so, das Ding kannst du 1:1 bei den wilden Kerlen reinpacken. Das würde perfekt reinpassen. Mit Madonna
und auch noch Mad Max oder so.
Auch noch 18 andere im Auto drin, wer auch immer das war. Dann hast du auf einmal Justin Bieber mit der Gitarre, spielt ein richtiges Trauerlied. Dann die Muppets mit Seven Inch Army.
Das war mein Highlight. Die Muppets, Digga. Die Muppets mit so einem 2000er Kinderchor. Alter, was ist denn los mit euch? Da war ja keine Substanz. Dann natürlich, welche Genre hat man zu dem Zeitpunkt noch nicht abgegrast? BTS mit K-Pop?
Stimmt.
Heftig.
Und dann auch, das ist so, da ist so null roter Faden drin und ich habe den Bezug auch nicht verstanden. Okay, das ist ja BTS, ich mag die nicht, weil immer, wenn ich BTSV suche, kommen die auf YouTube. Das nervt mich immer. Ich mag die nicht deshalb. Das sind klar bekannte Sänger, dass man die da irgendwie reinholt, verstehe ich. Aber warum denn die Muppets? Was haben die denn jetzt gemacht?
Keine Ahnung.
Und dann,
keine Ahnung.
Dann stell da halt 10 Minuten einen hin, Shakira oder was weiß ich wen, die da noch 5 Lieder trillert und dann machen wir 15 Minuten Halbzeit, ist ja alles gut, aber 27 Minuten hat das jetzt gedauert mit Auf- und Abbau. Ja. Plus, was mich auch übel genervt hat vorm Spiel, dieses Let's Get Ready to Rumble und weiß ich nicht. Und ich weiß nicht, ob du das im Spiel gehört hast. Jede gelbe Karte wurde angesagt vom Stadionsprecher.
Ja.
Warum?
Es ist die Amerikanisierung des Fußballs und ich glaube nach diesem, was war das jetzt, 50 Tagen, 38 Tagen, irgendwie so, kann man festhalten, man braucht es nicht.
Nee,
man braucht es einfach nicht. Es ist abgrundtief scheiße. Meine Frage war letztendlich auch, was öfter gespielt wird im Stadion, also Shakira, Dai Dai oder Alberto Colucci, Die Sonne scheint. Ich glaube, das hält sich echt die Waage. Weil man wurde, also vorm Spiel wurde man damit indoktriniert, in der Halbzeit, also in dieser Hydration Break wurde man damit indoktriniert, in der Halbzeit hat sie ja nochmal einen Auftritt gehabt, danach lief das noch. Alter, was ist denn los mit euch? Wenn ihr keine, diesen offiziellen World Cup Song von diesem Texaner, den hat man nicht einmal gehört.
Wenn ich der Typ gewesen wäre, der hier diesen anderen gemacht hat, die Burger King Werbung, ich wäre so sauer gewesen, dass mein WM-Song einfach nie gespielt wurde, sie nie gespielt haben. Ich fand auch, es war ein Attentat auf den Fußball. diese ganze 4-5 Wochen jetzt, das war schlimm und das Finale war nochmal die Krone.
Ja.
Wahnsinn. Also Petition, Fußballverbot für die USA. Es geht nicht.
Ja, gehe ich mit. Und wo so große Sportereignisse sind, sind ja so Verschwörungstheorien nicht weit. Ich war am Wochenende auf einer Feier und hab nur so am Nebentisch mitgehört, ey, und ich hab mir das sofort in mein Handy reingeschrieben. Da hat einer erzählt, falls es irgendwer noch nicht mitbekommen hat, Lionel Messi hat mal Lamine Jamal gebadet. Hat man, glaube ich, mal mitbekommen. Ey, und was der da für eine Theorie rausgeholt hat, meinte, das gehört hier alles zusammen, das ist ein abgekatertes Spiel. Lionel Messi, seine erste WM, hat er die Nummer 19 gehabt. Lamine Jamal hat jetzt seine erste WM, hat die Nummer 19. Wie alt war Lionel Messi damals, als er Jamal geballt hat? 19. Welche Nummer hat er da getragen? 19.
Also die 19 ist es jetzt.
Und dann 19. Und dann mein absolutes Highlight. Welcher Tag ist morgen beim WM-Finale? Der 19.7.
Ist das geil.
Ja. Und ich wusste nicht, auf welchen Punkt er hinaus will, weil er hat nicht gesagt irgendwie, dass es in favor für Spanien oder in favor für Argentinien, sondern einfach so das im Raum stehen lassen, dass es um die Nummer 19 geht.
Na gut. Ja, ich glaube, wir können das Thema auch beenden. Wir wollen, bevor wir jetzt noch, wir wollten es einfach mal erwähnen, weil es einfach zu lustig war, um es nicht zu, nichts, das, da muss man drauf eingehen, es geht nicht anders.
Ja.
Ja, wir wollen noch, bevor wir jetzt gleich in die Teams gehen, noch mal so ein bisschen Bürokratisches besprechen. Denn wir haben uns verkauft. Wir heißen jetzt anders. Wir haben den Namen geändert. Wir haben das Logo geändert. Wir haben alles geändert.
Jetzt ist jetzt Neo-Bett-Unterklassig sind wir jetzt.
Oh Gott.
Nein, wir haben uns zusammengesetzt. Wir haben ja letzte Woche schon gesagt, dass ein Media Day bei uns bevorsteht. Haben uns zusammengesetzt mit unserer ganzen Redaktion und den Geschäftsführern. Und gesagt, pass auf, das kann hier nicht so weitergehen. Wir haben uns emanzipiert, so ein bisschen. Wir müssen was ändern. Wir haben Folgendes getan. Wir haben uns auf unterklassig gekürzt. Hat den einfachen Grund, kann man ja auch ganz offen sagen, dass 100%, das hatten wir damals von 100% Meier geklaut.
Ja, das und es hat aufs Logo auch nicht drauf gepasst.
Es oder? Hat nicht aufs Logo gepasst, genau. Es war eine Tatsachenentscheidung. Dann, genau, Logo haben wir uns dafür
also,
entschieden.
Warte mal, der Gedankengang war ja, das Logo, also da steht die 100% nicht drauf.
Mhm.
Und irgendwie wollten wir dann erstmal das Instagram umbenennen und dann war es so, ja, okay, dann müssen wir es auch konsequent machen. Also der Podcast auf Spotify heißt jetzt unterklassig.
Mhm.
Instagram heißt jetzt unterklassig Podcast und das Logo seht ihr ja selber jetzt.
Steht auch nochmal unterklassig drauf. Hat aber auch den Vorteil, habe ich so, man macht ja mal so Field-Analysen, guckt so, wie so dieser Name ankommt. Und das Problem war auch, wenn man gesagt hat, 100% unterklassig, dann ist meistens dieses 100% bei allen hängen geblieben. Aber es ist unterklassig nicht. Ja. Also dann, ich weiß nicht, meine Oma hat dann gesagt, hier dieses 100% da, was du machst. Ja, aber da...
Ich mache über 100%.
Ja, ich mache über 100%. Also, daher, ja, es ist eigentlich nur rausgefallen, weil es nicht aufs Logo gepasst hat. Es passte aber auch irgendwie,
ja, es war einfach sperrig. Es war einfach ein bisschen sperrig. Wir wollten das ein bisschen auffrischen. Das Logo haben wir jetzt neu geändert. Ich hoffe, es gefällt euch. Jetzt habt ihr uns auch mal ein Gesicht zu den Vögeln, die hier reden.
Ja.
Ich hoffe, ihr habt euch nicht erschreckt. Also, um nochmal klarzustellen, auf dem Bild links im Puebla-Trikot mit dem blauen Querstreifen, da ist Darian, ich bin der Rechte da. Glaub ich, der Scheiße.
Du bist der.
Ich bin rechts auf dem Bild.
Ja, genau. Du bist der Skinhead.
Oh Mann.
Nein, er hat die kurze Knastfrisur. Ich bin der mit den wilderen Haaren. Muss auch wieder schlechtes Timing. Ein Tag später hatte ich Friseurtermin. Und die Fotos, die ich dann im Nachhinein noch aufgenommen habe, für unseren Instagram-Auftritt, der jetzt auch professionalisiert werden soll, sehen die Bilder meines Erachtens nach deutlich besser aus. Aber an sich wirkt jetzt viel, als hätte sich irgendwas geändert. In der Substanz bleibt es das Gleiche. Wir sind immer noch die gleichen zwei Idioten, die einfach ein bisschen über die zweite Liga quatschen.
Ja, gerne noch als Anmerkung. Als Anmerkung, wir haben keine KI verwendet dafür, alles Handarbeit, ja. KI machen wir nicht. Nee. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann gerne nochmal Bewertungen da lassen, weitersagen und bei Instagram reinfolgen und da gerne auch Beiträge, die dann kommen werden. Im Moment gibt's nur einen, liken und kommentieren, weil damit unterstützt ihr uns dann noch am meisten.
Und natürlich bei Kicktipp.
Stimmt, die Tipprunde.
Die Tipprunde, die ist offen, die Saison hat ja offensichtlich noch nicht angefangen. Und da einfach hier entweder in die Folgenbeschreibung gucken oder in die Podcast-Beschreibung auf Spotify oder auf den Podcast-Plattformen, wo ihr hört. Ja, ich glaube, das wäre es jetzt auch soweit, ne?
Ja, wir können anfangen.
Wir können anfangen und wir starten als Braunschweiger natürlich ziemlich gerne in Hannover.
Ja, da fangen wir doch gleich mal an.
Mhm.
Wie hast du die Transferphase bis jetzt gesehen?
Es ist natürlich, wenn man sich die Abgänge anguckt, ziemlich hart, da nicht zu sagen, dass einem da schon so ein bisschen das Rückgrat gebrochen wurde, weil man hat Noé Aseko verloren, oder was heißt verloren, man hat ihn für fast 4 Millionen an Bayern München zurückverkauft, man hat Enzo Leopold verloren, ablösefrei, man hat, finde ich auch, der dann später wichtig wurde, Mike Nawrocki verloren, man hat Naue Neu verloren, eine Laie, Elias Saad, der besser reinkam, aber jetzt auch nicht so die Rolle gespielt hat, Leihende, Weißhaupt, Leihende, Henry Blank, der kaum überzeugen konnte, Leihende, und dann Spieler wie Rochel, Sterner und Eze, die jetzt nicht mehr so gebraucht wurden, hat man auch noch abgegeben, aber so die wichtigsten Transfers sind einfach Aseko und Leopold für mich.
Würde ich komplett mitgehen, ich glaube, da ist schon so ein bisschen, vor allem in der hinteren Achse, was verloren gegangen.
Ja.
Vor allem Leopold und Aseko auch, die werden aber am schwersten zu ersetzen sein. Gehe ich voll mit. Zugangsseite ist noch recht überschaubar, finde ich. Also man hat erstmal Nahuel Neuler ersetzt mit Pascal Loretz für 1,1 Millionen von Luzern geholt, 23-jähriger Torwart, also noch ein bisschen Potenzial. Und ich denke mal, wenn man weiß, wer Trainer ist in Hannover, dann kann man auch schon ganz gut einschätzen, wie dieser Mann sein Torwartspiel interpretieren wird. Ja. Dann hat man noch einen alten Titzbekannten aus Magdeburg geholt mit Joe Hugonet für die Innenverteidigung. Ich denke mal, das macht einfach Sinn, den zu holen. Yokota, die Laie, konnte man umwandeln in eine Festverpflichtung für 2 Millionen. Hat man jetzt für den rechten Flügel. Ansonsten hat man sich mit jungen Spielern aus U19-Mannschaften verstärkt von Dortmund und Hertha. Einmal Taycan oder Taycan, Echibasi und Yunus Ünal. Und Gindorf ist aus Aachen wieder da, den werden sie vielleicht auch einbauen.
Genau, wollte ich auch nochmal drauf zu kommen, weil Lars Gindorf ja eine absolute Kracher-Saison hatte bei Aachen. Auch, glaube ich, zwischenzeitlich kurz mal bei Bielefeld gehandelt wurde. Ich bin mal gespannt, wie dolle Christian Titz mit ihm plant. Ich würde sie mal empfehlen, weil ich finde, Lars Gindorf hat jetzt genug gezeigt. Ich fand auch eigentlich, dass er vor 2 Saisons immer schon viele Ansätze gezeigt hat, bevor er dann ausgeliehen wurde. All in all liest sich der Kader von Hannover wieder ganz ordentlich. Man sieht aber auch noch so ein bisschen, wo vielleicht nachgelegt werden müsste, vor allem in der Breite. Also mir fehlt defensiv ein bisschen was. Man hat Okon, Rita, Tomiak, Hugonet und mehr oder weniger Aigeier. Okon immer sehr inkonstant gewesen letzte Saison. Rita und Tomiak so ein bisschen mit Verletzungen immer gespielt. Hugonet hatte schwierigen Anfang bei Magdeburg, konnte sich dann aber wieder stabilisieren und hatte dann eine sehr, sehr gute Saison eigentlich. Aber da fehlt mir noch ein Innenverteidiger, der sowohl den Konkurrenzkampf als auch die Qualität nochmal erhöht.
Ja, hinten, ich glaube, sie spielen ja auch wieder Dreierkette, dann bräuchte man auf jeden Fall noch einen, auch einfach für die Breite. Tomiak hat natürlich auch so ein bisschen das Tempoproblem, wo man gucken müsste, wie man es macht, wenn man auch einfach hoch steht. Auf der Schiene sind sie ganz okay aufgestellt mit Matsuda, Uden, Neubauer und Kokolo. Könnte man auch nochmal überlegen, ob man noch, wenn sich was ergibt, was nachlegt. Mhm. Die 6 sehe ich auch noch so ein bisschen als Stelle, wo man vielleicht gucken müsste. Also man hätte Thordarson, ich denke mal, der wird eine viel größere Rolle einnehmen als letzte Saison. Hat ja hinten raus komplett aufgedreht. Ich glaube, dass der jetzt auch eingeplant ist für eine tragende Rolle. Dann dahinter aber auch nur einen Taibi. Gindorf hat man dann eher für die, ich sag mal, 10.
Mhm.
Und vorne ist man natürlich mit Chakrun, Yokota, Bundu, Kellmann, Pichler. Also das ist schon Qualität. Aber mir fehlt noch ein klarer Sechser mit richtig Stammspiel, also mit Stammspieleranspruch. Ich sehe den Kader von Hannover wieder gut, aber ich fand den letztes Jahr stärker.
Gehe ich mit, vor allem im Mittelfeldzentrum ist auch einfach dem geschuldet, dass sie da noch nicht so richtig nachgelegt haben. Kommt auch wieder darauf an, wie sie spielen. Sie haben es ja letzte Saison mehr, also Aseko war ja jetzt auch kein Sechser in dem Sinne, sondern man hat es ja eh immer fast mit 2 Achtern gespielt. Und Thordarson und Taibi, das sind schon sehr offensive Achter. Also beide, Taibi mit Ball am Fuß, Toller, sondern eher dieser Boxcrasher. Aber da fehlt vor allem dann jemand, der auch defensiv die Meter machen kann.
Da das ist vor allem mit Leopold, hast du vor allem diesen klaren Anker. Der ist halt weggebrochen.
Ja. Und das heißt aber natürlich auch noch nicht, dass die letzten Transfers getätigt sind. Ich glaube auch noch, dass so ein bisschen was auf der Abgangsseite passieren könnte. Dennoch, wie du meintest, sehe ich den Kader auch eigentlich wieder sehr, sehr gut aufgestellt, aber im Vergleich zum letzten Jahr dann doch ein Stück schwächer.
Ich muss ja sagen, letztes Jahr sind sie ja schon mit als Favorit reingegangen, haben das ja spielerisch auch auf jeden Fall bestätigt. Dieses Jahr sehe ich sie aber auch wieder im Aufstiegsrennen mitmischen. Denke ich schon, dass sie das machen. Ob es dann letztendlich reicht, wird man dann sehen. Wir machen ja noch die Prognose.
Ja, aber also jetzt mal so ein bisschen Hand in die Wunde gelegt. Ist man als Hannoveraner zufrieden, wenn man im Aufstiegsrennen wieder nur mitmischt?
Nee, die wollen schon hoch.
Genau. Also,
letztes Jahr ganz knapp an der Relegation, also den Relegationsplatz außer Hand gegeben. Und dann ist jetzt das Ziel eigentlich auch klar. Also du kannst jetzt keinem Hannoveraner verkaufen, na, Platz 6, das wäre ja gut.
Ja, eben. Und jetzt so nur vom Äußeren fehlt mir dann aber jetzt noch die Qualität, die sie letzte Saison halt schon hatten. Und letzte Saison hatten sie ja eigentlich diesen in Anführungszeichen freien Durchgang, weil es nicht so diese ein, zwei Aufstiegskandidaten gab, wie sie es dieses Jahr gibt.
Ja, dieses Jahr hast du wieder eine Mannschaft dabei, wo auf jeden Fall klar ist, dass die oben mitspielen werden. Das wird ja Wolfsburg Heidenheim sein. Heidenheim auch. Ich finde den Vergleich so geil zwischen Heidenheim und Wolfsburg, wenn man sich die Transfers anguckt. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, ich weiß nicht, aber vielleicht ist dann, also letztes Jahr fand ich, war so dieses Jahr, das war so ein Kader. Das war so ein Alles-oder-nichts-Kader. Das war so ein Kader, mit dem musstest du aufsteigen, hat nicht funktioniert. Und jetzt ist er so nicht auseinandergebrochen, das ist er nicht. Aber die Stützen sind halt weg. Und es müssen jetzt wieder neue Spieler reinwachsen. Und ich glaube, das kann in dem Sinne auch ein Vorteil sein, dass nicht jeder sagt, oh, Hannover ist der klare Favorit.
Du kannst halt eher so aus Rolle 2 oder 3 angreifen, ne?
Genau.
Also vor allem, weil sich oben alles auf Wolfsburg zentriert, dann muss man auch irgendwo Pauli nennen, weil Pauli einfach eine gewisse Namensgröße hat, weil sie auch halt jahrelang jetzt erste Liga gespielt haben. Auch Heidenheim muss man da oben nennen. Und dann kommt Hannover, die von uns ja auch jetzt so ein bisschen eher in der Hinterhand gehalten werden. Und da gebe ich dir recht, dass man das schon wahrscheinlich als Vorteil sehen könnte.
Ja. Ich glaube, du hast Heidenheim schon angesprochen.
Mhm.
Möchtest du da noch ein bisschen einleiten vorher?
Ja, gerne, weil wir haben ja uns zur Aufgabe gemacht, möglichst alle neuen Vereine in der zweiten Liga zu interviewen, weil wir meistens nicht so viele Einblicke haben. Und auch diesmal hat es wieder ganz gut geklappt. Ich habe mich an einem schönen Montagmorgen mal mit den Jungs von Heidenheim Spiel zusammengesetzt und habe mir angehört, was die so zu sagen haben, wie die so auf die neue Saison blicken, wie sie auf die vergangene Saison geblickt haben und was die alle so zu sagen haben. War sehr, sehr interessant und das hört ihr ja alles jetzt. Und damit zum nächsten Interview herzlich willkommen. Diesmal haben wir den nächsten Erstliga-Absteiger bei uns zu Gast und zwar den Podcast Heidenheim-Spiel mit Gabriel und Sebastian. Ich könnte natürlich jetzt ganz viel schwadronieren über euch. Ich glaube, es macht aber am meisten Sinn, wenn ihr euch einfach kurz vorstellt, kurz sagt, wer ihr seid, was ihr macht und wie ihr überhaupt zum Podcast gekommen seid.
Ich war überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass wir uns vorstellen müssen. Ich bin
doch, sonst fange ich an und dann kannst du dir noch überlegen, was du sagen willst.
Sehr gerne, sehr gerne.
Ja, so wie das bei uns im Podcast auch immer ist. Also ich bin Sebastian, ich bin inzwischen 26, also schon wirklich alt. Ich bin zum ersten FC Heidenheim gekommen, obwohl ich überhaupt nicht aus der Ecke komme, weil ich die lange sehr sympathisch fand. Als ich klein und beeinflussbar war, habe ich mal so einen Sportschau-Beitrag über Marc Schnatterer gesehen. Da sind die gerade in die dritte Liga aufgestiegen. Da habe ich immer im Fußballmanager Heidenheim genommen und fand es immer geil. Und dann, wie es der Zufall so wollte, als ich fürs Studium nach Köln gezogen bin, habe ich meinen späteren Mitbewohner kennengelernt in der O-Woche und du überträgst ja immer, was ist so Überschneidung und wenn du Fußballfan bist, ist die Überschneidung immer Fußball. Und der kam aus Heidenheim und war Riesenfan und wie auch immer und ich habe mich halt, also das war sehr einfach, mich da anstecken zu lassen. Und habe dann irgendwann nach ewigen Jahren des Heidenheimer Erfolgs, danke Frank Schmidt, mit Gabriel bei einem netten Essen im Brauhaus um die Ecke gesessen. Und wir haben gedacht, da gibt es eigentlich einen Podcast zum ersten FC Heidenheim. Den gab es noch nicht. Da haben wir gesagt, das ist auch eine gute Ausrede, um sich jede Woche einmal intensiv mit den Heidenheimern zu beschäftigen. Was macht ja sonst keiner. Und seitdem haben wir den Podcast und es macht wirklich viel Spaß.
Ich möchte einmal direkt reingrätschen, es ist wichtig zu bedenken, es gibt einen Podcast zum Fußball zum Amateurfußball von Ost-Baden-Württemberg oder sowas. Also es gibt einen Podcast, der auch zu großen Teilen den 1. FC Heidenheim bespricht, aber eben auch den Amateurfußball und so weiter und so fort. Den haben wir gefunden, haben gesagt, es gibt keinen Nutzen im 1. FC Heidenheim. Deswegen begrüßen wir in unserem Podcast auch immer mit einer Superlative. Also wir sind der Größte, der Schönste, der Verspätetste und so weiter und so fort, Podcast zum ersten FC Heidenheim. Ja, es ging also prima darum, eine Nische zu füllen, und wir konnten lange auf unseren jeweiligen Arbeiten, wir sind ja beide beim Öffentlich-Rechtlichen in irgendeiner Form, konnten wir lange damit prahlen, dass wir die, den größten Podcast eines Bundesligisten haben, und das war für uns sehr wichtig.
Stimmt.
Umso schlimmer, dass es jetzt nicht mehr so ist.
Ja. Das stimmt natürlich, denn ich glaube, ich muss euch nicht erzählen oder irgendwem anders, dass Heidenheim nach langer Erfolgsserie jetzt mal ja so eine kleine Delle hatte, wieder zurück in der zweiten Liga. Ich persönlich freue mich, weil ich Heidenheim viel abgewinnen kann. Wie ist denn so die allgemeine Stimmung im Umfeld? Freut man sich vielleicht auch wieder ein bisschen auf die zweite Liga? Vielleicht ein paar mehr Siege, schönere Auswärtsfahrten? Wie ist da so eure Stimmung bis jetzt?
Die schöne Auswärtsfahrt nach Wolfsburg, ja, da freue ich mich besonders drauf.
Die gab es in der ersten Liga auch schon, die sind uns wirklich nicht verloren gegangen. Also ich glaube, irgendwie war der Abstieg ja nicht so ganz vermeidbar. Also die Frage beim Aufstieg war ja schon, wie lange können wir jetzt oben bleiben und weniger, wie etablieren wir uns jetzt hier oben? Deswegen, und auch weil schon sehr, sehr vorbildlich für den Abstieg geplant wurde. Das ist jetzt auch schon seit ein paar Saisons so, dass im Zweifelsfall immer die Möglichkeit im Raum steht, wir könnten absteigen. Deswegen tat der Abstieg selber dann gar nicht so sehr weh. Was traurig war, war, dass es, also wie es dann passiert ist, dass es, wir es gerade so hätten schaffen können noch und so, das war natürlich dann mit Emotionen verbunden. Aber insgesamt, ja, es war irgendwie dann auch so ein bisschen eine Frage der Zeit, wann es zurück in die zweite Liga geht. Und jetzt ist das ausgeschriebene Ziel vom 1. FC Heidenheim ja auch Top, ja, ich sag's mal falsch, ich glaube, es ist Top 25 in Deutschland zu sein. Und da gehört ja durchaus auch der obere Teil der zweiten Liga dazu. Ich freue mich jetzt primär darauf, dass wir vielleicht wieder ein bisschen mehr gewinnen. Ich glaube, das hat auch Frank Schmidt selber gesagt. So, es ist schon auch die Erwartungshaltung, dass es jetzt eine emotional vielleicht weniger herzzerreißende Saison wird, weil wir halt mal ein paar Siege feiern können. Und das ist für mich so ein bisschen das, worauf ich mich am meisten freue.
Dann macht das Podcast noch mehr Spaß, kann ich aus Erfahrung sagen. Ich finde, Frank Schmidt ist ein gutes Stichwort, der ja einfach auch ein sympathischer Trainer ist, ein sympathisches Auftreten hat. Ich fand aber, und da bin ich sicherlich nicht alleine, er in den letzten, ich sag mal im letzten Jahr, also jetzt seitdem es halt so intensiver mit dem Abstiegskampf in Heidenheim schon sehr angestrengt gewirkt hat. Und am vorletzten Spieltag, als die Bayern gegen Heidenheim gespielt haben, als Heidenheim bei den Bayern zu Gast war, hat ja Vincent Kompany auch gesagt, dass es nichts Stressigeres gibt als Abstiegskampf. Also das ist auch kein Vergleich zum Titelkampf, und er hat das ja sehr, sehr deutlich herausgehoben, und ich fand, das hat man Frank Schmidt auch angesehen, dass das einfach eine extreme mentale Belastung ist. Und das ist auch nur ein persönlicher Eindruck, aber er hat ein Interview gegeben nach dem Abstieg, direkt nach dem Abstieg, und hat richtig Aufbruchsstimmung gehabt und richtig Vorfreude auf die zweite Liga. Und ich fand, daran konnte man schon so ein bisschen absehen. Natürlich ist es schade, dass wir aus der ersten Liga jetzt weg sind, und es war eine mega Zeit mit Conference League, und Chelsea war zu Gast, und es war alles super. Aber die Vorfreude auf die zweite Liga ist schon groß. Es gibt viel früher Transfers dieses Jahr auch. Also man war vorbereitet. Das überrascht mich aber jetzt auch wirklich eher weniger, verglichen mit vergangenem Jahr. Von daher, die Trauer hat sich auch ja am letzten Spieltag in Grenzen gehalten, ne? Die Fans, die den Spielern applaudiert haben, die echt nochmal einen richtigen Fight hingelegt haben zum Ende der letzten Saison. Und das ist ja, glaube ich, auch mit die größte Stärke des 1. FC Heidenheim, würde ich sagen, sind die Fans selber. Die Fankultur ist für einen Fußballverein überraschend wenig, ich sag mal, negativ. Also wenn es schlecht läuft, aber die Spieler sich reingehangen haben, dann wird im Regelfall trotzdem applaudiert und unterstützt. Und wir haben eigentlich nur einmal richtigen Fan-Unmut gesehen. Das war dooferweise, als wir im Stadion waren. Da haben sie von Leverkusen sich ja der Auswärtsfahrt, ich glaube, 06 oder 07 verprügeln lassen. Das war aber auch schlimm. Aber alles in allem würde ich sagen, die Stimmung ist schon sehr, sehr positiv in Heidenheim.
Jetzt hatte dir gerade Frank Schmidt schon mal angesprochen. Der hat ja jetzt noch ein Jahr Vertrag. Wie geht man mit einem Trainer in das letzte Vertragsjahr? Auf was für eine Art Fußball freut man sich vielleicht auch unter Frank Schmidt? Ich hatte den Fußball immer als sehr, ihr habt schon angesprochen, kämpferisch im Sinn. Viel aufreißen, viel Ausdauer haben, viel laufen, kämpfen. So diese typischen plakativen Worte, die aber natürlich auch irgendwie Erfolg geben. Also auf was für Fußball kann man oder was für Fußball ist Heidenheim?
Also ich glaube, wenn ich mal anfangen darf, Gabriel, ich glaube, das Kämpferische ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt beim 1. FC Heidenheim. Das ist auch das, was Frank Schmidt immer einfordert. man mehr läuft als der Gegner, dass man sich mehr reinhaut in die Zweikämpfe als der Gegner. Das war jetzt aber primär auch in der ersten Liga so. Und trotzdem, und den Fehler macht man ja gerne bei Trainern, die als Mentalitätstrainer verschrien sind. Das ist bei Christian Streich so gewesen, das ist bei Frank Schmidt sicherlich auch so. Die sind taktisch natürlich auch hochkompetent. Was man beispielsweise an einem Kniff gesehen hat, letztes Jahr in der Fünferkette. Frank Schmidt hat viel Fünferkette spielen lassen. Das kann ich mir vorstellen, dass das dieses Jahr wieder so ist. Die neuen Verpflichtungen und Außenverteidiger, die wir haben, deuten zumindest darauf hin, dass wir wieder Fünferkette spielen. Kommen wir sicherlich noch zu, wer da gekommen ist. Und er hat letztes Jahr Jonas Föhrenbach, der lange auf der Linksverteidigerposition gespielt hat, irgendwann in die Innenverteidigung gezogen und hat ihn dann immer hinterlaufen lassen, dass du quasi die linke Seite gedoppelt, manchmal sogar dreifach besetzt hattest. Und solche Sachen, also er ist durchaus adaptierfähig. Ansonsten erwarte ich von Heidenheim in der zweiten Bundesliga auch ein Team, das durchaus für Ballbesitz spielt, das den Gegner sich zurechtlegen kann. Das haben wir in der Bundesliga in Teilen auch schon probiert. Wir haben uns eigentlich seltenst versteckt, außer es ging gegen die Bayern. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass wir durchaus auch Spieler haben, mit denen das geht, mit Bude Zivcivace, einen guten Stoßstürmer, der in der zweiten Bundesliga schon gezeigt hat, dass er das kann. Wir können aber auch andersrum, ne? Also wenn du jetzt Teams hast wie den VfL Wolfsburg beispielsweise, die sicherlich jedes Spiel spielen müssen, dann hast du mit den Contes zwei absolut schnelle Spieler in der Spitze. Also Heidenheim ist ja variabel, ich erwarte aber doch viel Ballbesitz nächstes Jahr in der zweiten Bundesliga.
Dem habe ich nicht wirklich was hinzuzufügen, muss ich ehrlicherweise sagen. Also versuche ich auch gar nicht erst. Habe ich nichts hinzuzufügen. Plus eins.
Sehr gut. Dann habt ihr ja schon so ein bisschen taktisch angesprochen. Zu einer guten Taktik gehören ja auch irgendwie die Spiele. Chris Conte bleibt mir als Braunschweiger in guter Erinnerung. Zumindest die Halbsaison, die er da war. Bei euch könnte er noch nicht so richtig zünden. Aber wenn man sich jetzt so den Kader anguckt, das ist ja alles gehobene Zweitliga-Qualität, vor allem in der Offensive. Also man hat einen Honsack, der bei Darmstadt sehr erfolgreich war. Man hat einen Micke Kaufmann, der beim KSC viel geknipst hat. Man hat Bude Zivcivace eben, der auch beim KSC alles auseinandergeschraubt hat. Also man hat ja eigentlich Spieler, die sich schon in der zweiten Liga etabliert haben und wahrscheinlich sogar ein bisschen zu groß für diese Vereine waren. Glaubt ihr, dass ihr die alle zusammenhalten könnt? Wie wirkt der Kader jetzt gerade so allgemein und ist der schon komplett?
Also ich glaube, die du genannt hast, sind jetzt nicht die Nummer-1-Kandidaten für den Abgang. Wobei Honsack sicherlich einer ist, der sich damit beschäftigen wird. Da habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, ob es gerade schon Gerichte gibt. Also es wird noch ein bisschen was passieren. 100%ig wird noch ein bisschen was passieren um Heidenheim. Es gibt vor allem ein, zwei Spieler, die zu Recht sehr begehrt sind, auch in höheren oder anderen Ligen. Patrick Meinker ist zum Beispiel einer, der hat ja Bundesliga durchgespielt, der hat ja nichts verpasst an Heidenheims Bundesliga-Ausflug und hat auch, ist Führungsspieler, geht voran, ist immer da, auf den kann man sich einfach zu 100% verlassen, deswegen ich gehe davon aus, dass da viel Interesse auch von Erstligavereinen ist, der könnte vielleicht noch gehen. Niklas Dorsch ist einer, da ist auf jeden Fall das Interesse da. Ich gehe fest davon aus, dass er gehen wird. Das war auch auf jeden Fall einer der besten Spieler in den vergangenen Saisons. Der bei uns wirklich, das war, wenn wir den Ball hatten in der ersten Liga, dann war es meistens Niklas Dorsch, der irgendwas mit diesem Ball gemacht hat, dass wir dann offensiv umschalten konnten. Sonst Honsack ist auf jeden Fall, der ist glaube ich auch selber interessiert zu gehen. Marvin Pieringer ist wohl mit Köln im Gespräch, dass der geht. Also es wird noch ein bisschen was passieren. Und wenn Leute gehen, ich würde vorsichtig erwarten, dass da vielleicht auch noch der ein oder andere Spieler dazukommt. Wir haben ja jetzt schon drei Zugänge verzeichnet, wenn ich niemanden vergesse. Einer wurde noch hochgezogen aus der Jugend. Dementsprechend hat es schon ein bisschen was getan. Ich kann mir vorstellen, dass wenn noch Spieler dazukommen, dass die vor allem dazukommen, weil Spieler ersetzt werden müssen. Also wenn Mainka geht, dass dann noch ein Innenverteidiger für Mainka nachruckt und so weiter und so fort. Aber ich denke, ein Großteil des Kaders wird zusammenbleiben, weil von Anfang an ja davon ausgegangen ist und auch mit den Spielern kommuniziert war, hey, wir sind ganz klar Abstiegskandidat. Und ja, so sind sie dann entsprechend auch an den Verein und die Verträge entsprechend rangegangen, glaube ich.
Ja, also klar ist ja, dass alle Spieler Zweitliga-Verträge haben. Die gelten überall. Wie gesagt, bei Niklas Dorsch gebe ich dir recht, das wäre gefühlt wie ein Neuzugang, wenn der in der zweiten Liga bleibt, weil dann ist das
verrückt.
Dann ist das einer der Kandidaten für den für den besten Zweitligaspieler. Der kann einfach eine Menge und hatte bei seinen Stationen, er war ja schon mal in Heidenheim, das ist ja ein Rückkehrer. Der hatte einfach bei seinen Stationen gerade in Augsburg extrem viel Verletzungspech. Der war Teil der U21, die, jetzt muss ich nachgucken, tue ich jetzt aber nicht, aber Europa- oder Weltmeister geworden sind, auf jeden Fall eins der großen Turniere gewonnen hat. Und das ist einer, der echt, wenn er fit ist, dem unserem Spiel extrem viel gibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der bleibt. Aber von den Neuzugängen, das ist schon mal erstmal schön, dass die so früh gekommen sind und alle drei haben was relativ Interessantes. Also der erste war ja Walid Mhamdi aus Verl. Das ist ein ganz, ganz offensiver Rechtsverteidiger, der jetzt übersteuere ich hier gerade ein bisschen, ich weiß auch nicht warum. Aber ich drehe hier ein bisschen runter. Zack. Also, Mhamdi, ganz interessanter Mann aus Verl, der für einen Rechtsverteidiger extrem gutes Stats hat 18 Scorer gesammelt letztes Jahr in Liga 3. Der wird als Ersatz für Omar Traoré gekommen sein, der ja ablösefrei wo auch immer hingeht. Und von dem kann man, glaube ich, eine Menge erwarten. Dann ist für 1 Million gekommen, das ist relativ viel Geld für Heidenheimer Verhältnisse, auch aus der dritten Liga, Marcel Kostli von Ingolstadt. Der Mensch, den ich kenne, der Ingolstädter ist, hat gesagt, war mit Abstand deren bester Spieler. Das hat für mich, ist auch ein offensiver Außenspieler, hat für mich den so ein bisschen die Anmutung eines Transfers, der unbedingt sofort funktionieren soll, der einfach der Mannschaft Sicherheit gibt, denn was man ja nicht vergessen darf, ist als Bundesliga-Absteiger und als kleiner Verein, das gab es in der Vergangenheit ja durchaus öfter, dass man dann relativ schnell in diesen Abstiegsstrudel Richtung Dritte Liga gerutscht ist. Ich glaube, das will man auf alle Fälle verhindern. Und Paul Henrich ist so ein, das ist so die Heidenheimer Transfer-DNA. Du schaust dir die Nachwuchsmannschaften der Bundesliga-Clubs an, schaust, ob da einer übersehen wurde und holst den nach Heidenheim. So zum Beispiel besonders erfolgreich passiert bei Jan-Niklas Beste. Auch andere große Spieler kamen ja aus Heidenheim. Rob Andrich oder Florian Niederlechner haben da ihre ersten Schritte gemacht. Also Tim Kleindienst nicht zu vergessen.
Auch also in der letzten Saison, also Hennes Behrens hat auch Hoffenheim 2 gespielt und ist jetzt für, ich glaube, 4,5 Millionen nach Augsburg gewechselt.
Ich glaube, Ibrahimovic hat sich ja jetzt einen neuen Vertrag bei Bayern geholt.
Ja, auch sehr guter Spieler. Und das sind natürlich, also die beiden Außen, Henrich ist auch ein Außen, das sind die zwei Ersatzspieler wahrscheinlich für Dingci und Ibrahimovic, die ja geliehen waren, die offensichtlich nicht mehr in die zweite Liga gehen, weil sie viel zu gut sind und viel zu teuer. Also mit den ersten Transfers, so wie sie jetzt daherkommen, bin ich sehr zufrieden. Das einzige Fragezeichen, und Heidenheim hat oft genug bewiesen, dass sie einen Plan haben, das einzige Fragezeichen, oder worüber wir uns gewundert haben, ist, dass Thomas Keller verkauft wurde, der Innenverteidiger, der war verliehen an Dresden, letztes Jahr in der Rückserie schon, was vom Zeitpunkt her letztes Jahr schon interessant war, weil Thomas Keller schon damals zwei, drei, vier sehr gute Spiele bei Heidenheim gemacht hat und dann plötzlich gewechselt ist zu Dresden. Und bei Dresden auch gut gespielt hat. Wir haben eigentlich gedacht, dass der bleibt, weil er gezeigt hat, in der zweiten Liga ist das einer der besseren Innenverteidiger. Vor allem vor dem Hintergrund, dass Patrick Mainka eventuell geht. Kann man jetzt so und so interpretieren. Wir haben jetzt mal optimistisch für uns gesagt, das ist ja ein gutes Zeichen, dass Patrick Mainka eventuell bleibt, wenn Thomas Keller verkauft wird.
Das kann natürlich sein. Ich habe ja Thomas Keller jetzt eine ganze Rückrunde gesehen und ich bin eigentlich fest davon ausgegangen, dass den Heidenheim nicht gehen lassen wird, weil der eine bockstarke Rückrunde hatte bei Dresden, hat er, glaube ich, 3 Tore gemacht auch, unglaublich kopfballstark, aber auch im Spielaufbau war schon einer, wo ich so ein bisschen mit einem Wehmutstropfen hinterher geguckt habe, weil der hätte Heidenheim, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut getan.
Ja, also wir haben uns auch gewundert, auch letzte Saison war schon, dass er überhaupt in die zweite Liga gegangen ist, war schon ein kleines Fragezeichen. Wie gesagt, er hatte 1, 2 gute Spiele. Die Vermutung, ich weiß nicht, ob es eine offizielle Kommunikation dazu gab, aber die Vermutung war auf jeden Fall von uns, dass es eine Spielzeitgeschichte ist. Mainka ist natürlich letzte Saison ganz klar gesetzt gewesen und daneben war eigentlich zu Beginn noch Gimba recht sicher, dann später ist es Föhrenbach geworden, der da noch mit reingerutscht ist. Aber ja, dann war die Vermutung, vielleicht ist da irgendwie eine Spielzeitgeschichte und man kann Thomas Keller einfach nicht die Spielzeit geben. Aber dann wäre er ja jetzt geblieben, weil wenn Mainka geht vor allem, wenn er gehen sollte, dann wäre eigentlich der Platz da. Also wir ist ganz großes Fragezeichen. Er hat, also gerade gegen den Standards so gefährlich zu sein, hat uns letzte Saison auch damit ein paar Mal drum getrauert, dass er da nicht da war, weil das hat er ja in Dresden unfassbar bewiesen. Ja, schade, ist wirklich schade, aber da wird sicherlich ein Plan dahinter sein und das ist vielleicht auch, beschreibt ganz gut unser und auch das Verhältnis der meisten Fans zu Heidenheim. irgendwie, selbst wenn man sich mal ein bisschen wundert, warum jemand geht oder warum mal was passiert, im Zweifelsfall ist dann doch das Vertrauen da, weil es hat ja bis jetzt immer funktioniert. Und das Heidenheim ist einmal abgestiegen unter Frank Schmidt, das war aus der ersten Liga jetzt gerade erst. Und da wussten alle von Anfang an, dass es schwierig wird, nachdem das Transferfenster wegen der Club-WM noch so schwierig war. Also wir trusten im Zweifelsfall.
Ja.
Ist ja auch meistens gar nicht so schlecht. Außerdem hat ja Frank Schmidt und die Konsorten über ihn ja in den letzten Jahren genug bewiesen, um eben dem auch irgendwie den Rücken zu stärken. Gibt es denn so ein, zwei, vielleicht auch drei Spieler, wo ihr sagt, da habt ihr richtig Bock drauf, die in der zweiten Liga zu sehen? Die könnten richtig explodieren. Die machen einfach Spaß, sich beim Kicken anzugucken.
Meditieren, Yoga, Joggen, nichts entspannt mich.
Echt? Mich entspannt meine Steuer total.
Steuer? Wie Finanzamt? Die Steuererklärung?
Ja, ich habe ganz locker über 1000 Euro zurückbekommen.
Hast du geheime Connections oder Excel-Superkräfte?
Nö, nur die Wieso-Steuer-App.
Wow, und das ist einfach?
Klar, die macht fast alles automatisch.
Ich fühle mich plötzlich so entspannt.
Hol dir dein Geld zurück. Abgabefrist 31. Juli.
Was?
Schaffst du ganz entspannt mit Wieso-Steuer.
Ach ja.
Welche Namen schwören euch da so im Kopf?
Also, wer mir letzte Saison schon gefallen hat, obwohl der große Ausbruch gefehlt hat, und da kannst du sicherlich mehr erzählen als ich, ist Christian Conte. Ich habe richtig Bock, weil das, was ich letzte Saison von ihm gesehen habe schon, das hat mir wirklich gut gefallen. So von der Kreativität, davon, wie er mit dem Ball umgeht, wenn er ihn bekommen hat, fand ich, sah eigentlich all in all wirklich gut aus. Und es war dann schade, ich glaube, da gab es nämlich auch eine Verletzungsgeschichte, dass er nicht so viel spielen konnte. Was ich wirklich schade fand, hatte natürlich dann auch Konkurrenz, die sich festgespielt hat, aber ich freue mich besonders auf Christian Conte und darauf, wie der da Kreativität nach rechts vorne bringt. Hat natürlich jetzt mit Marcel Kostli auch noch eine Konkurrenz dazu bekommen. Also ich hoffe wirklich, dass er sich durchsetzen kann, weil das ist einer, die Einsätze von ihm, die ich gesehen habe in der ersten Liga, die haben mir schon sehr gut gefallen.
Ich würde da mal noch einen Neuzugang mit reinschmeißen. Ich habe ja eben Mamdi schon erwähnt aus Ferl, den ich mir dann am Finaltag der Amateure aus gegebenem Anlass doch mal etwas intensiver zu Gemüte geführt habe. Und der hat schon extrem geile Ansätze. Also mir gefällt sein Drang nach vorne zum Tor. Das ist ein ganz klar offensiv orientierter Außenverteidiger, der defensiv natürlich auch was drauf hat, aber es ist, seine Stärken liegen im Spiel mit Ball. Und da, der ist ein Mann für die besonderen Momente, der hat sehr intelligente Laufwege, der sieht viel, der ist wahnsinnig torgefährlich selber auch. Also auf den freue ich mich wirklich, weil das echt eine Waffe sein kann. Der kann, ist ein Rechtsverteidiger eigentlich, kann aber auch links hinten spielen, also ist auch noch flexibel einsetzbar. Und einen Namen will ich hier auch nicht unerwähnt lassen, weil ich mich beim Transfer, als er kam, schon gefreut hat. Und dann hat er sich nach 5 Minuten Einsatz das Kreuzband gerissen und war für die ganze Saison raus. Leert Paccarada ist auch noch im Kader und ist gefühlt ein Neuzugang, weil wie gesagt, vergangene Saison, als wir ihn aus Köln geholt haben, hat er sich sofort verletzt im Spiel gegen Leverkusen und gar nicht mehr gespielt. Deswegen kam ja Hennes Behrens in der Winterpause und das ist einer, auf den man unbedingt achten sollte. Der hat in seiner Zweitligasaison bei Köln schon sehr viel gute Sachen gemacht, hat natürlich extrem gefährliche Standards, hat extrem gute Flanken. Also der kann sehr, sehr gefährlich werden. Und der dritte Name, um mal noch etwas für Kenner zu nennen oder einen Namen für Kenner zu nennen, ist Adam Kölle. Innenverteidiger aus der eigenen Jugend, hat schon Bundesliga-Minuten bekommen, hat sogar getroffen bei der 1-2 Niederlage gegen Hamburg, ist physisch extrem stark, ist relativ schnell, ist gut mit dem Ball, durchaus auch Chancen, Einsatzzeit zu bekommen. Und das könnte natürlich auch einer der Gründe gewesen sein, warum Thomas Keller gegangen ist, weil man Adam Köller Einsatzzeit geben will, weil der hat extrem gute Anlagen und hätte auch durchaus Chancen, sich Einsatzminuten zu erspielen.
Ja, ich glaube, es gibt zwei ganz große Talente, auf die wir schauen bei uns, die aus der eigenen Jugend kommen. Das sind Adam Köller und das ist Frank Feller, den man auf jeden Fall auch ansprechen muss, weil wir haben ja in der letzten Saison Dian Ramay gehabt statt Kevin Müller, was das erste Mal so ein bisschen Drama um einen gegeben hat, zumindest seit wir den Podcast haben. Diese ganze Kevin-Müller-Geschichte ist natürlich nicht optimal gelaufen. Jetzt am Ende schien es ihm in Schalke ja sehr gut gefallen zu haben, ist auch fest nach Schalke gewechselt. Und der Plan für vergangene Saison war eigentlich, bevor Frank Feller sich verletzt hat, der Plan war eigentlich, mit Frank Feller und Kevin Müller in die Saison zu gehen. Und Frank Feller quasi als ersten Keeper, zumindest so das Verständnis, und Kevin Müller als sichere Bank dahinter. Ne? Dass du weißt, im Zweifelsfall hast du dann einen erfahrenen Bundesliga-Keeper, der hat die letzten Saisons schon bewiesen, dass er gut ist, und der stärkt dir dann irgendwie den Rücken. Und du kannst mit Frank Feller deinen Nachwuchskeeper, von dem ja schon immer geplant war, dass er dann die Rolle irgendwann übernimmt, kannst du hochziehen. Ja, dann hat sich Frank Feller verletzt und die Kommunikation zwischen Müller und Verein war irgendwie nicht optimal. Und dann kam Dian Dramay. Und ja, also das war auch ein Top-Keeper, das will ich jetzt gar nicht sagen. Aber natürlich schade, dass Frank Feller dann nicht die Option bekommen hat in der ersten Bundesliga. Gegen Ende jetzt hat er ja sich dann sogar gegen Dian Dramay durchgesetzt, wegen seiner Trainingsleistung, war klar so kommuniziert. Umso mehr freue ich mich drauf, dass wir jetzt mehr von ihm zu sehen bekommen. Die Einsätze, die er hatte, ich erinnere mich da an ein Spiel, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen es war, wo er so einen unnötigen Schuss in einen kurzen Winkel reinbekommen hat, den man hätte halten können. Ne? Also ist jetzt nicht so, dass er irgendwie perfekt geglänzt hätte, aber ich glaube, im gleichen Spiel war es, wo er dann halt auch ein paar richtig gute Reaktionen rausgeholt hat und ein paar wirklich gute Saves gemacht hat. Dementsprechend, ich freue mich sehr auch auf Frank Feller, und wenn alles richtig läuft, ist das ja auch einer für die Zukunft. Der kommt aus der Heidenheimer Jugend. Es wäre schön, wenn Frank Feller da möglichst lange bleibt. Und 22 Jahre jung als Keeper. Also das ist wirklich, der hat noch viel Potenzial.
Würde ich auch sagen, als Torwart hat man ja vor allem immer ein bisschen mehr Zeit. Ich kann da ein Lied von singen, weil ich selber Torwart bin und daher auch gerne Torhüter in den Schutz nehme, wenn sie mal vor allem in jungen Jahren nochmal Fehler machen. Zu Chris Conte, wenn der Mann Selbstvertrauen kriegt, dann macht das unglaublich Spaß, den spielen zu sehen. Also in der ersten Saison, als er nach Braunschweig kam, hat er gar keine Rolle gespielt, weil er sich auch mit dem Trainer, glaube ich, nicht verstanden hat. Dann hat er mal Einsatzzeiten bekommen. Da sah der aus, als könnte er überhaupt gar keinen Fußball spielen. Und in der letzten Saison hat man gesehen, wie von Spiel zu Spiel dieses Selbstvertrauen gewachsen ist. Und dann hat er Sachen gemacht, das habe ich gleich für möglich gehalten, dass er sowas kann. Also da kann der, glaube ich, vor allem dann mit seinem Bruder richtig Gefahr stiften. Und ich persönlich habe ja auch den Auftrag, hier Budo Sifzi Warze wieder ins Spiel zu bringen, weil ihr habt erstmal, ich weiß gar nicht, ist der Georgia-Fanclub zu euch mitgekommen?
Das weiß ich auch.
Es gab damals einen größeren Kersee-Georgien-Fanclub, als er da gespielt hat, immer mit Georgien-Flagge. Und ich habe es im Stadion immer noch nicht gesehen, als ich die Heidenheim-Spiele geguckt habe. Aber das ist auch ein Spieler, der irgendwie so ein komplettes Paket mitbringt. Also in der Box unglaublich gefährlich ist, aber auch dir viel mit dem Ball kreieren kann. Konnte er leider bis jetzt noch nicht in der ersten Liga zeigen. Ich hoffe, dass das jetzt in der zweiten Liga
wieder schafft. Da würde ich dir so mittelmäßig widersprechen, weil er hat tatsächlich, als die Heidenheimer quasi abgestiegen waren am 25. Spieltag, plötzlich gespielt wie Harry Kane Prime. Also ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber es gibt, also da hat er wirklich das gezeigt, was du gerade beschrieben hast, dass er ein sehr kompletter Stürmer ist, dass er die Bälle gut festmachen kann, dass er wahnsinnig torgefährlich ist, einen guten Torriecher hat, eine sensationelle Schusstechnik hat. Da erinnere ich mich sehr, sehr gerne an dieses eine Kontertor gegen die Bayern zum 3:2, wo er den Ball
ganz,
an der Mittellinie bekommt.
Ganz random.
Gegen so, drei Leute sich durchsetzt und den Ball von der Strafraumkante in den Winkel haut. Also der hat schon, und das war so ein bisschen der Peak seines seiner Leistungsexplosion, er hat gegen Köln getroffen, der hat vorher dann, ich glaube, 5 oder 6 Saisontore gemacht in den letzten 7 oder 8 Spielen. Also wenn der diese Form irgendwie einigermaßen konserviert bekommt, dann mache ich mir wenig Sorgen um die Stürmerposition beim 1. FC Heidenheim.
Ja, absolut. Um das auch nochmal anzusprechen, dass die Confidence von Christian Conte, da habe ich auch gerade die Hoffnung auf die Brüder-Connection und will gerne auch noch etablieren, dass Christian Conte lässt sich ja Joe rufen als Spitzname. Ich möchte ihm diesen Spitznamen leider aberkennen, denn das Bruderpaar ist Chrissy und Sissy, weil Sirlot Conte Spitzname ist Sissy. Deswegen bitte Chrissy und Sissy, wenn es um die beiden geht. Dankeschön. Das ist mir sehr wichtig, das noch anzubringen.
Das habe ich nicht zu entscheiden, aber wir können es im Podcast zumindest mal etablieren. Was ich so raushöre, ist, klar, seid ihr zwar abgestiegen, die Stimmung scheint aber ganz, ganz gut immer noch zu sein. Die Transfers scheinen auch ganz gut zu sein. Der Kader, so wie er jetzt gerade ist, ist auch eigentlich im Mindestmaß enthalten. Wie ist denn eure Erwartungshaltung? Also was sagt ihr, mit was werdet ihr zufrieden? Ab wann sagt ihr, war das eine sehr gute Saison, sehr schlechte Saison? Wie ist da eure interne Erwartungshaltung?
Also ich finde, es gibt keinen Grund, nicht optimistisch in die Saison reinzugehen. Es gibt keinen Grund, jetzt zu sagen, wir lassen die Köpfe hängen und das wird alles schrecklich. Dazu gehört auch, dass die Zielsetzung des Vereins ist, oben mitspielen, aber Aufstieg ist nicht Pflicht. So, wir wollen klar, Frank Schmidt hat gesagt, mehr Spiele gewinnen als verlieren. Und es ist aber jetzt nicht so, dass wir unbedingt an einem VfL Wolfsburg und Hannover 96 und Hertha BSC oder sowas vorbeikommen müssen, die dann unendlich, ne, also wo es dann heißt, dass die Frust schieben, wenn sie es eben nicht schaffen.
Eintracht Braunschweig dagegen sollte kein Problem sein, natürlich.
Da mache ich mir auch die geringsten Sorgen. Aber dementsprechend, ja, wir sind wirklich guter Dinge. Ich denke mal, Zielsetzung fällt mir sehr schwer. Ich glaube, eine sehr gute oder eine besonders gute Saison ist es, wenn wir wieder aufsteigen. Also das ist ganz klar. Es ist nicht unrealistisch, dass wir auch wieder aufsteigen. Wenn ein oder zwei von den Vereinen ganz oben vielleicht das eine Mal zu viel stolpern, ist eine Relegation drin, ist vielleicht der Direktaufstieg ist vielleicht ein bisschen ambitioniert, aber ich denke, ne, in der wirklich guten Saison steigen wir wieder in die Bundesliga auf. In einer gemäßigten Saison sind wir irgendwo ganz entspannt in der oberen Tabellenhälfte, vielleicht mal eher Blick nach oben, also Plätze 4, 5, 6 oder sowas würde ich schon anzielen, aber sobald wir in der oberen Tabellenhälfte landen, glaube ich, ist das eine solide Saison und dann können wir von da weiter aufbauen, weil, ja, also wir haben halt nicht den Druck irgendwie, dass es ganz dringend nach oben gehen muss, weil sonst finanzielle Probleme oder sowas herrschen.
Ja. Ich würde einfach mal die Heidenheimer Zielsetzung auch als Maßstab nehmen. Ich glaube, alles in den Top 7 ist super. Das sind die Top 25 in Deutschland. Wenn du das schaffst, ist das eine gute Saison gewesen. Völlig egal, ob es dann Richtung Aufstieg geht oder nicht. Natürlich nicht ganz egal, aber ne, also prinzipiell darf man jetzt sich nicht von den eigenen Erwartungen, also man darf ihn jetzt nicht in die Höhe schrauben. Mich persönlich ist am wichtigsten, dass wir am Anfang erstmal mehr Spiele gewinnen als verlieren, um uns gar nicht in diesen Abstiegsstrudel hineinfallen zu lassen. Denn wir haben auch gesehen, die letzten Saisons, die zweite Bundesliga ist extrem nah beieinander. Und also das kann auch ganz schnell gehen, dass du dann mal Richtung Abstieg gezogen wirst, wenn es mental nicht mehr so gut läuft, wenn der Druck größer wird. Von daher ist das Ziel erstmal am Anfang weit weg von den Abstiegsrängen und dann schauen wir mal, wo es hingeht. Top 7, dann wäre es eine super Saison.
Ihr habt ja auch den Vorteil, wenn man sich die möglichen Kandidaten, die mit euch da um den Aufstieg oder um die obere Tabellenhälfte anguckt, ihr habt ja schon einen recht kompletten Kader. Also Wolfsburg, was die machen, ist jetzt mal völlig egal, weil die scheißen einfach Geld raus.
Das ist so lächerlich.
Dann hat man aber Hannover, die auch ein bisschen umgekrempelt haben, viele Leistungsträger verloren haben, vor allem im Zentrum. Dann Darmstadt, die eine sehr, sehr schlechte Rückrunde hatten, da auch ein bisschen umzukrempeln haben.
Mal wieder.
Also rein vom Konzept her wirkt Heidenheim einfach am stabilsten aufgestellt von den möglichen Kandidaten, die man da oben in den Kreis sehen kann. Was natürlich in der zweiten Liga immer dazugehört, sind Vereine, mit denen man jetzt noch nicht plant. Heißt, auf einmal läuft da Fürth rum, auf einmal läuft da, Dresden wahrscheinlich rum.
Thomas Keller.
Aber trotzdem.
Macht 30 ja. Dinger, sage ich dir.
Auch nicht schlecht. Deswegen glaube ich einfach, dass ihr da trotzdem eine gute Saison spielen werdet. Habt ihr denn Spiele oder vielleicht auch Auswärtsfahrten, auf die ihr euch persönlich freut, die einfach persönliche Highlights für euch sind, sei es weiß nicht, weil ihr Bock habt auf die Größe des Spiels, auf das Stadion, auf die Fans, irgendetwas.
Du lachst also, jetzt. Unsere erste geplante Auswärtsfahrt ist Wolfsburg. wir sind jetzt beides nicht die großen Stadiongänger. Wir haben einen guten Freund, der ist Wolfsburg-Fan. Und wir haben gesagt, gut, wenn wir beide zweite Bundesliga spielen, dann müssen wir das machen. Und das ist tatsächlich die erste geplante Auswärtsfahrt. Dann, seitdem wir den Podcast haben, auch das gehört zu den Beichten, die wir machen müssen. Wir haben noch nicht ein Heimspiel gesehen im Stadion zu zweit. Ich war einmal da fürs aktuelle Sportstudio in der Ford Arena. Aber wir waren noch nie zu zweit da. Das ist auch ein Plan. Und auch relativ früh, das einmal zu machen. Also das sind so die beiden Sachen, die wir glaube ich, vorhaben.
Also unsere beide Arbeitspläne sind halt wirklich wochenendlastig. Also wir arbeiten beide häufig an Wochenenden. Deswegen ist das mit dem Aufnehmen manchmal schon schwierig. Und dann sind Auswärtsfahrten noch schwieriger. Ja, wir haben aber eigentlich letzte Saison gesagt, wir machen ein Heimspiel. Deswegen diese Saison ist es Pflicht. Wir werden uns auf jeden Fall ein geiles Heimspiel raussuchen. Das hängt ja dann halt auch viel mit Terminen zusammen. Dann das Wolfsburg-Auswärtsspiel steht auf jeden Fall auch an. Und dann freue ich mich prinzipiell immer sehr, wenn sie hier in die Gegend kommen. Ja, also ich wohne in Köln. Und dann ist natürlich das Spiel gegen Leverkusen zum Beispiel, das 6-0-Ding, die Klatsche, die haben wir uns angeguckt. Wenn sie hier in die Gegend kommen, das ist dann eher, ja, eine pragmatische Sicht auf die Dinge. Aber Bielefeld ist nicht unendlich weit weg, das könnte man machen. Bochum ist natürlich so eine Option, wo es dann schön wäre, mal vorbeizugehen. Wenn es rein um die Attraktivität der Spiele geht, muss ich ehrlich sagen, es ist halt unendlich weit weg und niemals werden wir das hinbekommen, da hinzufahren. Aber Dresden würde ich mir sehr gerne mal ein Spiel angucken und ein Wochenende da verbringen. Also da hätte ich wirklich richtig Bock drauf. Nachdem vom Betze so viel geschwärmt wird, müsste ich mir eigentlich auch mal den ersten FC Kaiserslautern vom Nahen anschauen. Das
wäre dann ja bei mir um die Ecke, das wäre schon auch.
Das wäre dann, genau. Also vielleicht könnten wir das noch irgendwie einrichten. Ja, aber ich glaube nicht, dass so eine Dresden-Auswärtsfahrt wird einfach. Wenn sie jetzt nicht wirklich perfekt fällt, dann wird das leider nicht drin sein.
Ja, also Braunschweig hat auch ein schönes Stadion. Ich kann euch nur einladen. ob ihr kommt, da ist natürlich eure Sache. Habe ich gehört, zumindest sehr, sehr gutes Bier und sehr, sehr gute Bratwurst. Also da vielleicht schon mal ein Pluspunkt. Aber ich glaube auch, dass das schwer umzusetzen sein wird. Dann wäre es das auch eigentlich schon von meinen Fragen gewesen. Ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, ein bisschen über euren Verein zu quatschen. Wenn ihr noch gerne etwas loswerden wollt, dann habt ihr jetzt hier die Möglichkeit, wenn ihr Werbung machen wollt, wenn ihr eure Bekannten grüßen wollt, dann macht das gerne. Sonst bedanke ich mich einfach, dass ihr hier wart.
Wir haben nicht wirklich was wir bewerben können, außer unseren Podcast. Also wir haben einen Instagram-Kanal, der ist
mittelmäßig aktiv.
Ungefähr so aktiv wie Heidenheim letzte Saison auf dem Transfermarkt. Also, schaut gerne, ich finde, Heidenheim ist ein Verein, der ist auch für Leute, die noch wenig mit Fußball zu tun haben, die irgendwie gerade erst in die Bundesliga oder sich in die zweite Bundesliga reinfinden wollen, die erst irgendwie so ein bisschen so die ersten Berührungspunkte haben wollen. Es ist ein Verein, es ist so leicht, Heidenheim zu unterstützen, einfach weil die Geschichte von dem Verein geil ist, weil der Verein bis jetzt wirklich durchweg, seit Frank Schmidt da ist, einen Aufwärtstrend erlebt hat, aber auch seinem Kerngedanken irgendwie treu geblieben ist. Also Heidenheim arbeitet nachhaltig seit jeher, hält an seinen Spielern fest, ist treu gegenüber den Spielern und die sind treu zurück. Und es war natürlich jetzt bis in die erste Liga eine absolute Underdog-Story, die man sehr gerne verfolgt hat. Deswegen, wer sich nicht ganz sicher ist, welchen Verein er oder sie unterstützen möchte, ist immer herzlich eingeladen, dass es dann vielleicht Heidenheim wird, weil ich glaube, niemand hasst Heidenheim-Fans. Also niemand, du hast die wenigsten, vielleicht nicht niemand, aber die wenigsten hassen Heidenheim-Fans. Wenn man nicht gerade aus, ich glaube, Aalen ist, dass da in der Gegend kommt.
Ach, keine Ahnung, aber so richtig Rivalitäten gibt es ja nicht. Heidenheim ist ja einfach zu mögen. Eine letzte Sache noch, auf die man durchaus auch achten darf. Marc Schnatterer, der von mir am Anfang erwähnte, ist jetzt inzwischen Co-Trainer. In der ersten Mannschaft. Frank Schmidt ist in seinem letzten Vertragsjahr und hatte ja bewusst offen gelassen, ob er weitermacht, mit Tendenz zu Nein als Ja. Also ich sag mal, es könnte durchaus sein, dass wir hier den nächsten Heidenheimer Cheftrainer dieses Jahr auch als Co-Trainer erleben. Ja. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr euch ein bisschen für Heidenheim interessiert, bei Heidenheim Spiel mal vorbeizugucken. Und natürlich auch hier in dem Podcast weiter treu zu bleiben.
Danke. Schönen Tag noch.
Danke.
Genau. Und was ich finde, so ein bisschen, was so angeschlagen ist, welcher Ton, ist halt, dass man sich schon auf die neue Saison freut, dass man da auch positiv reingeht, weil man halt auch immer noch recht viele Stützen hat halten können.
Ja, ich muss sagen, ich habe mich mit Heidenheim noch null beschäftigt. Ich werde dann, wenn die Folge raus ist, ich werde das Interview auch einfach hören. Mir dann nochmal Gedanken machen. Ich kann zu Heidenheim noch gar nichts sagen. Aber so viel noch, wenn euch Heidenheim näher interessiert, gerne bei den Kollegen reinhören bei Heidenheim-Spiel. Auf jeden Fall unterstützen. Und ja, wenn du zu Heidenheim nichts mehr hast, ich habe sowieso nichts gehabt, dann können wir weitermachen. Nee. Wen willst du jetzt nehmen?
Dann würde ich mal zu Darmstadt tingeln. Denn die haben auch wieder so ein bisschen einen größeren Umbruch gehabt, vor allem in der Offensive ist ihnen alles abhanden gekommen, was sie eigentlich vorne rumlaufen hatten, heißt Isaac Liedberg für 3,5 Millionen zu Gladbach, Fraser Hornby für 4 Millionen zu Wolfsburg, Entschuldigung, Corridor für 2 Millionen zu Nantes, dann Paul Will, genau, ist dann auch festgegangen, Marco Richter war Leihende, Niklas Schmidt war Leihende, ja, das sind die wichtigsten.
Aua, ne? Also, es tut richtig weh, wenn du die ja. Liste liest, da ist schon richtig Qualität weggebrochen. Ich würde auch sagen, Hornby und Liedberg kriegst du nicht aufgefangen. Du kriegst es nicht, die werden es auf keinen Fall hinkriegen, 2 Stürmer zu finden mit dem Output. Also ist ja schon schwierig, einen zu finden, der dir 14, 15 Tore garantiert und die hatten einfach 2. Und das sehe ich nicht, dass sie das kompensiert kriegen. Richter, die Laie tut auch weh, dass die vorbei ist, weil der wirklich gute Impulse gebracht hat. Dazu hast du noch einen Marseiler, der noch lange ausfallen wird, denke ich. Der hat sich ja gegen Ende der Saison das Kreuzband gerissen. Der wird auch noch brauchen.
Ja.
Genau, aber Zugangsseite. Da haben sie einmal für die Innenverteidigung ein bisschen nachgelegt, in der Jugend auf jeden Fall. Also Grayson Detoni von Bayerns U23. Das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen, von Bayerns U23 jemanden zu holen. Yannick Lührs von der Hoffenheim U23, den kennt man ja auch noch von, ich glaube, Hannover und Dortmund. Ist das der?
Stimmt. Ja, Hannover war der auch.
Dann hat man für Rechtsverteidiger Lannert geholt von Bielefeld. Erfahrener Spieler. Und auf links hat man Kleinhansel geholt von Lautern. Hat auch gezeigt, dass er zweite Liga kann. Genau, und dann konnte man Akiyama fest verpflichten. Das ist wirklich ein wichtiger Transfer, dass man da ein bisschen Kontinuität hat auf der Position und auch in der Achse, weil man dann noch mit Sickinger nachgelegt hat. Und möchtest du vorne machen?
Ich könnte gerne vorne. Hast du Kleinhansel gerade schon genannt? Genau, vorne hat man El Kadiri geholt von De Graafschap, also aus den Niederlanden. Dann Duivestein, auch aus den Niederlanden, von Sparta Rotterdam. Lars Kehl, ablösefrei von Osnabrück geholt, der eine sehr starke Saison hatte bei den Osnabrückern. Ich glaube, 20 Scorer, 8 Tore, 12 Vorlagen. Und dann noch Nicolas Verkoyen.
Also IJ ist immer I. Also Duivestein auf jeden Fall oder so ähnlich.
Okay.
Verkoyen, weiß ich nicht. Ich weiß auf jeden Fall, wo die ihren Scout hingeschickt haben.
Ja, nachher in die Niederlande. Weil den hat man nämlich von der PSV 2 geholt. PSV.
Wollte ich unbedingt sagen. Ich wollte unbedingt heute Young PSV.
Young PSV. Stimmt, hast du recht. Hat er auch ein bisschen geklipst.
8 Tore und 2 Vorlagen in der Keuken Campion.
Die Wiese kommt da noch. genau, und dann hat man Noah Weishaupt noch geholt, der ja zu Hannover ausgeliehen war und dann von Freiburg gekauft wurde. Was für mich gerade alles so in diese Richtung geht, man stellt sich neu in der Offensive aus, weil man nicht mehr diese, in Anführungszeichen, Brecherstürmer hat oder diese hochgewachsenen Spieler, sondern man hat viele dribbelstarke, kleinere Spieler, auf die sich das man wahrscheinlich alles verteilen soll.
Sie haben ja noch Lakenmacher. Wenn man jetzt sich den Kader anguckt, Lakenmacher ist groß.
Ja.
Duivestein ist als Zehner gelistet, kann aber auch Sturm und ist 1,90. Also, ich habe mir nicht geguckt, weil die haben ja 6 Zehner geholt. Irgendwer muss ja den Sturm mal füllen. Ich habe mal geguckt, wer da so am ehesten in Frage kommt. So rein von der Größe glaube ich, dass das Duivestein wird. Keine Ahnung, wie man den ausspricht. also ich glaube, vorne ist halt das größte Problem erstmal, dass du diese ganze Offensive, die letztes Jahr so gut lief, einfach komplett neu aufbauen musst. Furukawa ist letztes Jahr gegen Ende besser reingekommen. Ich denke mal, dass der jetzt auch, denke ich, wieder angreifen wird. Der versuchen wird, eine größere Rolle zu spielen. Marseiler wird noch brauchen. Dann kommt es halt drauf an, wie Kehl oder Verkoyen, El Kadiri, wie die reinkommen. Hinten hat sich schon was getan, aber es hält sich in Grenzen. Ist die Frage, ob Pfeiffer und Magliza noch bleiben oder ob die vielleicht noch wechseln?
Ja, ich glaube, Magliza wurde ja, glaube ich, schon in der, ich glaube, von Bremer angefragt. ich könnte mir auch noch vorstellen, dass Magdi Zagetfer, der wirklich eine bockstarke Saison hatte. Sonst im Tor ist relativ klar mit Marcel Schuhn. So wie die Innenverteidigung gerade steht, ist auch eigentlich recht klar. Links- und Rechtsverteidiger auch. Sechser, Achter, Zehner, auch alles da. Frage ist halt wirklich nur, wie stellt es sich am Ende auf? Und momentan fehlt halt gerade noch so ein Stürmer, der überzeugt.
Ja, in also auf den ersten Blick fehlt genau das, ein Stürmer. Wo du weißt, 12, 13 Tore kriegst du. Den haben sie meiner Meinung nach gerade nicht. Kann natürlich sein, dass irgendein Neuzugang in da reinwächst. Ich habe aber irgendwie meine Zweifel. Ich glaube, dass Darmstadt eine schwierigere Saison bevorsteht, auch wenn man bedenkt, wie die letzte Runde geendet ist. Also die hatten ja wirklich eine fürchterliche Rückrunde, dann muss man ja auch sagen. Es war ja nicht nur jetzt die letzten 3, 4 Spiele, die dann nicht gut waren, sondern auch einfach die letzten 12. Ich glaube, in der Rückrundentabelle waren sie da auch recht weit unten. Ich denke, dass man da erst mal gucken muss, dass man sich wieder ein bisschen stabilisiert.
Ja, die Frage ist natürlich, wie oft kann Floco noch die Rückrunde wegschenken, bis es dann Konsequenzen gibt?
Ich glaube, er ist recht fest im Sattel gerade, weil einfach die Spielweise sehr überzeugend glaube war. Die Hinrunde war bockstark. In der Rückrunde ist halt wirklich die Luft ausgegangen. Ich glaube, aufgrund der Spielweise.
Aber es war jetzt schon das war jetzt in beiden Saisonen der Fall.
Ja, das stimmt. Aber die Spielweise spricht halt für ihn. Also ja, ich glaube, ein Trainer, der einen unattraktiven Ball spielt und die Ergebnisse bleiben aus, hat weniger Kredit als ein Trainer, der erstmal einen guten Ball spielt, halt ohne Ergebnisse. Es bringt halt genauso viel, aber
ja,
dem gibst du vielleicht nochmal 3 Wochen mehr.
Ja, würde ich auch zustimmen. Und der Kader wirkt deutlich größer, vor allem in der Offensive, was ja für Florian Kohfeldt immer in der zweiten Hälfte der Saison zum Problem wurde, weil da ja gefühlt alles ausgefallen ist in beiden Saisons. Ich weiß noch, vor 2 Saisons, wo sie nach Braunschweig gekommen sind, glaube ich, nicht mal mit einer vollen Bank, weil sie so viel Ausfälle hatten. Und diese Saison war es ja auch wieder der Fall, oder jetzt vergangene Saison. Wenn man jetzt ein bisschen breiter aufgestellt ist, das vielleicht ein bisschen zu umgehen. Ich finde die Transfers, die sie auch eigentlich gemacht haben, gar nicht mal so schlecht. Es fehlt halt für uns beide halt dieser eine Stürmer.
Ja, es ist natürlich auch aus Verhandlungspositionssicht schwierig für Darmstadt, weil jeder weiß genau, okay, die haben gerade 7,5 Millionen eingenommen für die beiden Stürmer, die sie verkauft haben. Das heißt, jeder fordert natürlich auch erstmal gleich 1 Million mehr. So, und die will man ja nicht zahlen. Ja. Das heißt, es läuft dann auf so ein Gepokere hinaus, was sich dann wahrscheinlich noch bis zum Ende der Transferphase ziehen wird. Und jetzt nach der WM wird auch erst so richtig Bewegung reinkommen, vor allem in den größeren Ligen. Und das hat ja dann meistens diesen Domino-Effekt nach unten. Weißt du, bis wann das Transferfenster geht dieses Jahr?
Eigentlich immer bis September,
oder? Ist wieder 31. August Schluss? Irgendwie in dem Rahmen, ne?
Was? Ja, also eigentlich ja immer um diese Zeit. Ist ja meistens dann auch auf dem Freitag und das könnte entweder am 28. August enden.
Ja.
Weil da ist ein Freitag und dann der erste wäre ein Dienstag.
Ich weiß es nicht, ich finde es aber auch einfach zu lange, dass wir uns jetzt hier noch, wenn die Spieltage schon wieder laufen, noch 4 Wochen damit beschäftigen müssen, wer irgendwo hingeht und wer weggeht. Anstrengend.
Ja, also das Ding ist natürlich, dass viele Transfers schon vorab getätigt werden.
Ja.
Und das richtige Transferfenster läuft ja erst seit 20 Tagen.
Ja, das stimmt.
Aber wenn man guckt, also Braunschweig hat hier einen halben Kader vorm 1.7. zusammen.
Ja, das stimmt. Ist auch ungewohnt. Aber generell das Transferfenster kürzer zu gestalten, fände ich schon besser. Ja, ist jetzt mit der WM vielleicht auch ein schlechtes Jahr, weil das einfach ein bisschen so der Fokus liegt ja nicht nur auf den Transfers, der lag ja jetzt auch einfach auf der WM. Aber generell auch für die Ligen. Ich meine, eine Mannschaft spielt dann gegen, jetzt mal angenommen, Liedberg und Hornby wären auch da gewesen. Eine Mannschaft spielt gegen Darmstadt mit Liedberg und Hornby vorne und die andere Mannschaft spielt dann gegen Darmstadt, die haben dann gar keinen Stürmer mehr. Also aus der
Sicht. Das hatten wir ja, in abgespeckter Variante hatten wir das ja letzte Saison im DFB-Pokal. Stimmt. wo Nick Woltemade sein letztes Spiel für Stuttgart gemacht hat. Ich glaube, Doppelpack plus Elfer reingemacht hat. Und einen Tag später wechselt er zu Newcastle.
Ja, danke.
Das war schon sehr bitter. Ob wir da jetzt weitergekommen sind oder so, sei es dahingestellt. Andererseits kann es ja jeden treffen.
Ja, es kann jeden treffen.
Also, weißt du, also nur weil Liedberg und Hornby dann vielleicht bei Spiel A nicht da wären, heißt ja nicht, dass bei Spiel B dann auf einmal die andere Seite
schlechter ist, Argument,
sondern die sich vielleicht dann verstärkt
haben. Das Argument zieht auch nicht. Es gibt auch mal Spieler, die verletzt sind, die dann ein Spiel Pause machen und gehen den nächsten wieder spielen. Ja, macht schon Sinn.
Kannst du einfach mal nicht treffen.
Ja. Ich glaube, wir sind fertig mit Darmstadt. Wir können weitergehen zum letzten Verein für heute. Und das ist die SG Dynamo Dresden.
Genau. Die knackige, ich glaube, 3,5 Millionen waren es, in die Hand genommen haben.
Fairerweise haben sie auch ein bisschen was eingenommen.
Genau, um den Kader auch wieder ein bisschen schöner zu gestalten. Abgangsseite ist erstmal viel. Ich gehe es mal schnell durch. Hat Jason Cheker Leihende, Julian Pauli Leihende, Konrad Faber Leihende, Risch, Kammerknecht, Japina und Marx ablösefrei verloren, Dominik Kota zum MSV Duisburg, Robin Meister für 200.000 weg, Stefan Kutsch Karriereende und Kofi Amoako für 1,8 Millionen.
Ja, also wenn ich da, das klingt erstmal viel und hart. Vieles davon wollte man auch, also die Rollenspieler Japina, Kammerknecht, Risch, Marx, Kota. Ist man froh, dass man die abgegeben hat, dass man einfach das Gehalt spart und das die Kaderplätze neu vergeben kann. Pauli und Cheka, bei Cheka ist er noch nicht ganz sicher, was da passiert. Könnte ja noch wiederkommen. Die tun natürlich weh, genauso wie Kofi Amoako für 1,8 Millionen zum HSV. Das heißt, man hat so um die 2 Millionen eingenommen. Und auf der Zugangsseite konnte man erstmal, das ist positiv und das stimmt mich auch positiv für die Saison für Dynamo, konnte man die vielen Laien größtenteils auch halten. Also man hat einen Thomas Keller fest verpflichtet für 1 Million von Heidenheim für die IV. Wenn wir jetzt schon bei der IV sind, hat man bei Düsseldorf ein bisschen zugeschlagen, hat Kenneth Schmidt geholt, ablösefrei. Interessanter Transfer. Und Ahmed Muhammed Begovic von NK Olympia aus Slowenien. Slowenien, glaube ich.
Ja, warte, ich gucke.
27 Jahre, auch im besten Alter. Oh. Ich glaube, es ist Slowenien. Oder Slowakei.
Oh, jetzt kann ich die, scheiße, jetzt kann ich die Dings nicht entziffern. Ich glaube, das ist Slowenien. Slowakei hat größeres Logo, ne?
Slowenien glaube hat einen Berg und die Slowakei so ein Kreuz, glaube ich.
Nee, die Slowakei hat drei Berge und ein Kreuz auf dem Berg.
Ja, was auch immer. Für mich sehen die auch gleich aus. ja genau, dazu hat man Sterner noch auf rechts fest verpflichtet von Hannover, sich dazu noch verstärkt mit Simon Straudi von Cottbus als Backup. Auf der 6 konnte man Robert Wagner fest verpflichten, dazu noch Tobias Raschel von Münster war er zuletzt, dazu holen als Backup und vorne Ben Bobzin, den man ja auch geliehen hatte, hat man auch für 1 Million fest verpflichtet von Mainz, also man hat bis auf Cheka und Pauli war auch geliehen, ne? Hat man eigentlich sonst alle gehalten.
Ja.
Plus noch einen guten Transfer für die Kaderbreite und Qualität. Sechser und Innenverteidiger Nikolai Rapp. Ich denke mal, das sind so die Haupttransfers.
Ja. Ich finde, wie Dresden da gearbeitet hat, ist einfach sehr, sehr klug. Also, dass man die Leistungsträger, die letzte, vor allem in der Rückrunde, dann halt wirklich Leistung gezeigt haben und auch das Ruder mit umgerissen haben, dass die dann zu verpflichten, macht einfach Sinn. Ben Bobzien, junger Spieler, wahrscheinlich auch weiterverkaufswert. Thomas Keller, junger Spieler, weiterverkaufswert. Hat mich auch sehr gewundert, dass Heinheim den hat gehen lassen, weil ich den als sehr gestandenen Zweitliga-Innenverteidiger schon wahrgenommen habe. Robert Wagner gerade angesprochen, macht auch nur Sinn, den zu verpflichten. Sterner ebenfalls. Die einzige Frage, die sich bei mir noch so stellt, ist, wie fängt man dieses Amoako-Loch auf? Also Stand jetzt wäre es wahrscheinlich Robert Wagner mit Tobias Raschel.
Ich glaube eher Rapp.
Die sind mir beide...
Boah, ich sehe Rapp vor Raschel, gerade.
Ja, aber Raab hat für mich nicht diese fußballerische Qualität, die er in Amoraco hatte.
Nee, aber die hast du mit Wagner schon. Und im Rest des Kaders. Und ich glaube, so als einer, der dazwischen hackt, könnte ich mir das vorstellen. Also ich glaube, ja. Amoraco wird natürlich schwer aufzufangen. Aber ich sehe die Position an sich gut besetzt mit Wagner, Raab, Raschel und Luca Hermann hat man auch noch, den man nochmal auf die Sechs stellen könnte. Ich finde es okay, ehrlich gesagt.
Ja, ich find's ein bisschen dünn, weil Nikolai Raab hat mich beim KSC zuletzt jetzt wenig überzeugt. Vor allem mit dem Ball. Raschel hatte auch jetzt zuletzt schwere Saisons, erst bei Lautern, dann bei Münster. Obwohl da jeder auch, glaube ich, der Meinung ist, dass das ein Top-Fußballer ist. Hermann auch ein schwieriges Jahr dann bei Paderborn gehabt und bei Dynamo war es ja ein bisschen besser. Wenn man aber mal in die Offensive guckt, da fehlt mir dann vor allem noch erstmal so ein bisschen ein Backup für Bob Zien.
Ja.
Weil da ist er noch sehr alleine und jemand für den rechten Flügel, wenn Jason Checker nicht wiederkommt. Weil da braucht man auch wieder einen, also eigentlich braucht man da jemanden wie Jason Checker oder halt Jason Checker, weil in diesem System, wie das Thomas Stamm hat spielen lassen, braucht man da irgendwie einen Kreativkopf und ich sehe noch nicht so richtig, wer das momentan im Kader sein könnte. Also im
Moment haben sie
Inanoglu hat das, glaube ich, gespielt. Jetzt gegen den Grazer AK. Ist für mich dann aber auch eher Mittelstürmer.
Ja, also wenn man jetzt auf den Kader guckt, haben sie für die Flügelposition Bob Zien, Lemmer und Ömmichen. Weil ich sage, ja gut, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also da würde auf jeden Fall einen Checker noch gut tun. Stürmer, Vermey und Inanoglu finde ich. Ich kann Inanoglu überhaupt nicht einschätzen, weiß ich nicht. Hat in Homburg in der Regionalliga gut genetzt mit 9 Toren und 4 Vorlagen, ich glaube in 13 Einsätzen, wenn Transfermarkt nicht lügt. Das ist eine gute Quote, aber
man hätte auch noch da Ferner.
Echt? Der wurde mir, ist er da noch?
Also er wird mir auf Transfermarkt angezeigt.
Mir wurde er, glaube ich, nicht angezeigt.
Hat er noch einen Vertrag ein Jahr.
Dann hat man da Ferner halt auch noch. Also, ja gut, ist jetzt.
Aber der steht wohl gerade in Gesprächen mit anderen Drittligisten. Also da bleibt es auch abzuwarten. Aber ich glaube, da sind wir uns trotzdem einig, dass offensiv noch so ein, zwei Spieler Dynamo, glaube ich, gut tun würden.
Nee, ist natürlich auch eine Budgetfrage. Man hat schon ordentlich investiert auf jeden Fall. Ich sehe aber jetzt mal davon ab, dass die Offensive vielleicht noch nicht 100% fertig ist, einen sehr fortgeschrittenen Kader, der sehr eingespielt ist. Es sind viele Transfers, wo du einfach weißt, die werden funktionieren, weil du sie einfach jetzt schon ein halbes Jahr hattest. Und ich Geheimfavoritpotenzial ist hochgegriffen. Ich sehe aber eine gute Saison für Dynamo. Also, dass sie jetzt die Rückrunde 1-1 wiederholen, glaube ich nicht. Aber ich traue ihnen dazu, eine Rolle von 7-11 zu spielen, glaube ich.
Ja, würde ich auch mitgehen. Man hat ja gesehen, was der Kader, den man jetzt auch eigentlich fast so genauso zusammen hat, letzte Saison schon anstellen konnte. Und ich sehe wenig Gründe, warum es jetzt auf einmal abreißen sollte.
Genau.
Weil man muss nichts Neues einstudieren. Man hat natürlich andere Gegner, vielleicht auch qualitativ hochwertigere Gegner oder schwierigere Gegner. Es wird dann auch Mannschaften geben, die Dynamo irgendwann entschlüsseln werden, glaube ich. Aber so wie der Kader jetzt wirkt, ich sehe einfach noch nicht, wie die irgendwo unten dabei sein sollen. Ich sehe
bei Dynamo den großen Vorteil, also erstmal, dass sie einen fußballerischen Plan haben und einen Trainer, der das auch fordert. Aber Dynamo ist für mich immer noch eine Mannschaft und ein Verein, vor allem in Heimspielen, die diese Emotionskarte auch immer noch ziehen können. Das ist halt immer noch ein Faustpfand, was du dann irgendwo hast, was jetzt andere Vereine vielleicht nicht in dem Ausmaß haben. Und ich freue mich auf Dresden, ich hab Bock.
Ja, ich musste gerade wieder dran denken, dass irgendein kranker Mensch bei der Bundesliga sich gedacht hat, lass mal Dresden Hertha wieder auf 2030 legen.
Das ist verrückt.
Das ist absurd. Das ist
wirklich verrückt.
Es ist absurd. Also da viel Spaß an alle Dynamos und an alle Herthaner.
Wenn Hertha da als Abstiegskandidat hinfährt. Wenn jetzt eine Woche nichts passiert, müssen wir nächste Woche nur zwei Vereine besprechen.
Ich wollte es gerade sagen, weil wir haben ja echt geguckt, dass Hertha jetzt Zeit von uns bekommt, bis wir sie besprechen. Und jetzt sind sie da mit der U19 in weiß nicht, nach Kitzbühel gefahren, ins Trainingslager. Boah, weiß ich nicht. Das ist aber eine Sache für nächste Woche. Nächste Woche dann ja auch die beiden letzten verbleibenden neun Vereine mit Cottbus und Pauli und dazu gesellt sich dann auch noch Magdeburg. Ne?
Ja, Magdeburg und
dann müssten wir.
War es das dann? Oder fehlt da noch wer? Bielefeld. Bielefeld fehlt auch noch. Ja,
Bielefeld.
Ich habe nämlich vorhin geguckt.
Entschuldigung.
Keine Angst, wir kriegen ja jeden mit rein. Aber ich glaube, zu Dresden haben wir alles gesagt.
Genau.
Haben wir. Ja, ich glaube.
Und
sind wir schon wieder am Ende angekommen.
Ja, für uns ist das natürlich immer so komisch kurz, weil ja das Interview dazwischen geschnitten wird. Aber trotzdem sollten wir hier auf eine ganz vernünftige Länge kommen. Und dann ist es auch nicht mehr weit von Länderspielfußball auf Clubfußball. Und die Vorfreude steigt so langsam, wenn man jetzt auch sieht, dass die Spiele nach und nach terminiert werden. Ah, ich freue mich schon. Und ob du dich freust oder nicht, das erfahren wir jetzt, weil ich gebe dir natürlich wieder das letzte Wort.
Grundsätzlich freue ich mich. Ich freue mich eigentlich auch nochmal auf eine Woche Pause vom Fußball. Aber wenn es dann wieder losgeht, doch. Ich freue mich auch auf wieder Clubfußball und normale zwei Halbzeiten. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe nichts mehr.
Perfekt.
Danke fürs Hören.
Perfekt, dann, jo, und tschüss.